Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde und alle, die jetzt bei uns sind über den Livestream, wir freuen uns, dass wir das zum Ende dieses Jahres wieder gemeinsam angehen dürfen. Und so wollen wir dann auch gemeinsam in das neue Jahr hineingehen. An der Schwelle zum neuen Jahr suchen wir also noch einmal Stärkung aus jener Quelle, wo der allmächtige Gott sie uns versprochen hat, nämlich in seinem Wort. Und wir wollen zunächst hören auf Hebräer 12. Der eigentliche Predigttext wird dann aus Hebräer 11 kommen, Verse 23 bis 29. Aber wir wollen zunächst auf Hebräer 12 hören, weil das gewissermaßen die Voraussetzung dafür ist, wo Gott uns Folgendes zuruft durch den Schreiber des Hebräerbriefes. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete, dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Lasst uns auf Jesus schauen, auf ihn, der seine Macht bewiesen hat, auf ihn, der sein ganzes Leben für uns gegeben hat. Ich habe mich vor Gott gefragt, welchen Bibeltext wir im letzten Gottesdienst dieses Jahres studieren sollen. Haben mich gefragt, wie können wir angesichts des Drucks, der auf unserem Land und auf vielen Menschen liegt, dennoch getrost in das neue Jahr hineingehen. Und dann wurde ich auf eine klassische Drucksituation im Alten Testament gestoßen, nämlich Israel im Exil von Ägypten. Und vorweg, ich will damit nicht behaupten, dass wir die gleiche Situation haben wie sie. Jede historische Situation ist ja immer noch mal deutlich zu differenzieren. Aber Gott hat uns ihre Geschichte überliefert, damit wir daraus lernen für uns. Israels Freiheiten in Ägypten wurden zunehmend eingeschränkt. Und als Mose im Namen Gottes forderte, let my people go, lass mein Volk ziehen, da wurde ihnen das verweigert und es wurde zugleich wirtschaftlich der Druck auf sie massiv erhöht. Sie mussten in der Ziegelproduktion die gleiche Arbeitsleistung bringen wie zuvor, aber das Arbeitsmaterial wurde ihnen nicht mehr wie zuvor zur Verfügung gestellt. Das lesen wir in 2. Mose 5 ab Vers 6. Der Pharao gab am selben Tag den Treibern des Volkes und seinen Aufsehern Befehl und sprach, ihr sollt dem Volk kein Stroh mehr geben zum Ziegelstreichen wie gestern und vorgestern. Lasst sie selbst hingehen und sich Stroh zusammensuchen. Ihr sollt ihnen aber dennoch die gleiche Zahl Ziegel auferlegen, die sie gestern und vorgestern gemacht haben und davon nichts nachlassen, denn sie sind faul. Also, Druck, Willkür. Und wie haben sie das ertragen? Natürlich lebte Israel als Volk damals unter völlig anderen Bedingungen. Es gab nicht wie bei uns die Trennung zwischen Kirche und Staat, wie das dann später ab dem Neuen Testament für die Gemeinde Jesu gültig war. Und deshalb brauchen wir eine neutestamentliche Perspektive. Auch auf die Geschichte von Mose in Ägypten brauchen wir eine neutestamentliche Perspektive. Und diese neutestamentliche Perspektive gibt uns Gottes Wort in Hebräer 11, ab Vers 23. Und das ist jetzt wirklich unser Predigttext. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antastete. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Das Thema ist klar. Glaube im Druckkessel. Glaube im Druckkessel, das ist unser Thema. Die Frage ist, wie bewährt sich biblischer Glaube im Druckkessel? in einer ganz konkreten geschichtlichen Situation. Liebe Gemeinde, was für ein Jahr liegt hinter uns? Wenn man die Situation an Silvester 2020 mit der vom 31.12.2019 vergleicht, dann ist unser Land nicht wiederzuerkennen. Und das gilt nicht nur für unser Land, es gilt für weite Teile der ganzen Welt. Wie hätten wir reagiert, wenn uns vor 12 Monaten jemand folgendes Szenario angekündigt hätte? Wenn er vor 12 Monaten gesagt hätte, ihr werdet einige Wochen lang keinen Gottesdienst feiern dürfen, wie im März und April. Wenn ihr gesagt hättet, ihr werdet darum ringen müssen, künftig im Gottesdienst singen zu dürfen. Wenn er gesagt hätte, man wird sich in der Öffentlichkeit nicht mehr frei in beliebiger Anzahl friedlich versammeln dürfen. Wenn er gesagt hätte, ihr werdet Auflagen bekommen, wie viele und welche Personen ihr in euren eigenen Häusern beherbergen dürft. Und jeder kann hier, denke ich, noch so seine ganz persönlichen Erlebnisse von Beschränkungen und Widersprüchen hinzufügen. Und wir erinnern uns noch an die medizinischen Schreckensszenarien, die uns im Frühjahr durch Politik und Medien vor Augen gestellt wurden und die sich dem Herrn sei Dank, nicht bewahrheitet haben. Und dabei trauern wir um jeden Einzelnen, der verstorben ist, sei es durch Erkrankung der Atemwege, sei es aber auch durch Herzinfarkt, durch Krebs, durch Schlaganfall. Wir trauern um jene, die aus Verzweiflung in den Suizid geflüchtet sind oder dieses zumindest versucht haben. Wir trauern auch um jene, die einsam in den Pflegestationen leiden und einsam gestorben sind. Und wir sind natürlich besonders sensibel, wenn, wie jetzt geschehen, der Gesundheitsminister in der Pressekonferenz am 30.12. sagt, Zitat, 1129 Todesfälle sind allein an diesem Morgen zu beklagen. Und damit gleich die Androhung verbindet, dass natürlich unter solchen Umständen der Lockdown am 10. Januar auf keinen Fall aufgehoben werden könne. Der Minister hat dann auch über Twitter diesen Tweet der Deutschen Welle geteilt, wo es heißt, das RKI vermeldet mit 1129 Corona-Toten innerhalb eines Tages einen traurigen Höchstwert. Dabei wurde übersehen oder vergessen oder sprachlich verwischt, dass es sich um die Todesmeldungen dieses Tages handelte, aber nicht um die realen Todesfälle. Die Zahl war offensichtlich dadurch zustande gekommen, dass es durch die Feiertage zu Verzögerungen bei der Übermittlung gekommen war. Und dann hatte sich das natürlich entsprechend aufsummiert, was über die Feiertage ganz normal ist. Das hat sogar der Spiegel inzwischen zugegeben. Aber viele Medien haben genau diese Schlagzeile begierig auf die Vorderseite geschrieben. Und wir fragen uns, warum geschieht so etwas? Warum wird eine ohnehin aufgescheuchte Bevölkerung nicht vor solchen Missverständnissen, sage ich mal, geschützt, sondern warum wird sie diesen Missverständnissen geradezu ausgeliefert? Warum? Der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat in einem Buch über den Weg zur deutschen Einheit 2009 beschrieben, was die Grundlage unserer Bundesrepublik sei. Es heißt dort, es wurde das, was wir als Grundgesetz bekamen, eine wahrhaftige Verfassung. Unser Grundgesetz. Es wurde der entscheidende, historisch endgültige Schritt der Deutschen zur freiheitlichen, rechtsstaatlichen, parlamentarischen Demokratie. Das Herzstück wurden die unantastbaren und einklagbaren Grundrechte unter der Obhut des neu geschaffenen Bundesverfassungsgerichts. Also, das ist das Herzstück unserer Demokratie, die unantastbaren und einklagbaren Grundrechte unter der Obhut des damals neu geschaffenen Bundesverfassungsgerichts. So konnte das der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker ganz selbstverständlich schreiben im Jahr 2009. Und deshalb können wir nicht dazu schweigen, mit welchem Gleichmut weite Teile der Bevölkerung scheinbar achselzuckend hinnehmen, dass Eckpfeiler ihrer bürgerlichen Freiheiten geschleift und zur Disposition gestellt werden. Und dass der Einzelne jederzeit einem staatlichen Druck und jederzeit einer Kontrolle ausgesetzt werden kann, die es so in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik noch niemals gegeben hat. Deutschland im Dezember 2020 ist einzigartig. Heilsam an dieser Situation ist, dass wir nichts mehr für selbstverständlich nehmen. Das ist heilsam, dass wir umso bewusster und dankbarer all die Möglichkeiten ausschöpfen und offen halten, die wir als Gemeinde Jesu Christi haben, weil der Herr sie uns schenkt. Und so kommen wir auch an diesem letzten Tag des Jahres noch einmal zusammen. Und wir sind so froh, dass Sie alle dabei sind. Wir kommen noch einmal zusammen, um für alle Bewahrung zu danken und zu fragen, Herr, wie sollen wir in dieses neue Jahr hineingehen? Herr, wie werden wir durchkommen? Herr, wie werden wir im Druckkessel unserer Zeit bestehen? Und der Predigttext gibt uns eine klare Antwort. Er sagt, durch Glauben. Fünfmal hallt diese Verheißung durch unseren kurzen Text und gibt uns damit auch den Gedankengang vor. Fünfmal heißt es hier, durch Glauben. Und die zwingende Frage lautet, was meint der Hebräerbrief mit Glauben? Heißt Glauben, ja, einfach mal abwarten, stille halten. Bedeutet Glauben, religiöse Rituale praktizieren? Bedeutet Glauben, ja, niemals die Hoffnung aufgeben und irgendwie an das Gute glauben, dass es sich noch durchsetzt? Nein. Die Definition, was der Hebräerbrief mit Glauben meint, gibt ihr gleich zu Beginn dieses Kapitels 11. Und diese Definition müssen wir kennen. Das ist die Grundlage für alles, was dann folgt, nämlich in Vers 1. Da ist es. Was ist der Glaube? Vers 1. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ganz klare Definition. Das heißt, der Glaube ist eine Wirklichkeit, auf die man sich verlässt. Denn so müsste man Zuversicht eigentlich übersetzen. Der Glaube ist eine Zuversicht, auf die man hofft. Das Wort, was dort steht, heißt im Griechischen Hypostasis. Und Hypostasis bedeutet Wirklichkeit. Hypostasis bedeutet Fundament. Das heißt, der Glaube ist eine Wirklichkeit, ein Fundament, auf das man sich verlässt, auch wenn es noch ein Hoffnungsgut ist und in der Zukunft liegt. Und dann haben wir parallel dazu den zweiten Satzteil, der nochmal das Gleiche sagt. Der Glaube ist ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man noch nicht sieht. Und Sie sehen, wie diese beiden Halbsätze sich gegenseitig erklären. Eigentlich sind es ja fast vollständige Sätze jeweils. Und zwar gehört zum Glauben beides. Einmal gehört dazu diese Spannung. Die Spannung, ja? Eine Wirklichkeit, eine Zuversicht, auf die man hofft. Da ist noch eine Spannung drin. Man hofft darauf, es ist noch nicht ganz da. Und es ist etwas, was man noch nicht sieht. Tatsachen, die man noch nicht sieht, das ist die Spannung, ja. Aber gleichzeitig gibt es schon jetzt eine feste Basis. Es gibt schon jetzt eine feste Gewissheit. Das, worauf man hofft, ist eine Wirklichkeit, Hypostasis. Und das, wovon man überzeugt ist, sind Tatsachen, Pragmata. Und jetzt fragen wir uns, wie kommt diese Überzeugung, wie kommt diese Gewissheit zustande? Worauf gründet sie sich? Dass man sich an diesen Tatsachen festhalten kann, dass man auf diese Wirklichkeit bauen kann. Und die Antwort finden wir zu Beginn des nächsten Kapitels, nämlich Hebräer 12. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen im Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete, dabei die Schande für nichts erachtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Das ist die Antwort. Das ist der Grund unserer Gewissheit. So kommt diese Überzeugung zustande. Der Grund unseres Glaubens ist Jesus. Der Grund unseres Glaubens liegt darin, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld starb. Dass er die Strafe auf sich zog, die ich und die Sie für unsere Schuld verdient gehabt hätten. Dass er sein Leben gab für uns, dass er diese Schande auf sich nahm und dass er dann seine Macht bewiesen hat durch die Auferstehung und dass er jetzt zu Rechten des Thrones Gottes ist, dass er alle Macht in seinen Händen hält, auch wenn wir ihn noch nicht sehen mit unseren Augen, dass er jetzt regiert. Jesus ist der auferstandene Herr. Er ist die Basis unseres Glaubens. Er ist der Inhalt unseres Glaubens. Er ist die Kraft unseres Glaubens. Und so sagt es der Hebräerbrief ja auch hier. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens und darum auch meines Glaubens und deines Glaubens. Wenn du glaubst im Sinne der Bibel, dann ist Jesus der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Damit haben wir das geklärt. Und das heißt, Hebräer 11, Vers 1, der Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die mit Jesus zu tun haben. Der Glaube hängt sich an Jesus. Der Glaube lebt von den Tatsachen, die Jesus geschaffen hat, dass er die Macht des Todes gebrochen hat, dass er der Auferstandene ist, dass er am Kreuz unsere Schuld entsorgt hat, dass er gesagt hat, ich bin der Herr aller Welt und vor mir werden sich beugen müssen alle. Jesus, an ihm hängt unser Glaube, an den Tatsachen, die er geschaffen hat, dass wir Gottes Kinder sein dürfen durch den Glauben, dass wir ewiges Leben kriegen dürfen durch Jesus, dass wir in einer persönlichen Beziehung zu dem heiligen Gott und zu Jesus Christus, seinem Sohn, stehen dürfen. Das sind die Tatsachen. Und alles, was jetzt in Hebräer 11 gesagt wird über die verschiedenen Vorbilder des Glaubens, steht in dieser Klammer, steht in der Klammer von Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube hängt sich an Tatsachen und in der Klammer von Hebräer 12, Vers 1 und 2. Diese Tatsachen hängen an Jesus. Er macht unseren Glauben. Er ist die Basis unseres Glaubens. Er ist der Herr unseres Glaubens. Und dann werden uns die Vorbilder dazwischen aus dem Alten Testament gezeigt. Und Sie müssen immer eines bedenken. Wir haben es noch viel besser als diese sogenannten Glaubenshelden, die uns dann in Hebräer 11 vorgestellt werden. Wir haben es noch viel besser. Die hofften auf den Messias. Aber wir wissen, dass er schon längst gekommen ist. Wir dürfen ihn persönlich kennen. Es ist derselbe Gott. Aber zu unserer Zeit ist Jesus schon gekommen. Also, fassen wir zusammen. Der Glaube, von dem hier geredet wird in diesen Versen, der ist nicht etwas, das wir tragen müssten. Also wir bemühen uns irgendwie zu glauben und den Glauben nicht zu verlieren. Dieser Glaube ist nicht etwas, das wir uns mühsam erarbeiten müssten, für das wir die Verantwortung trügen, sondern unser Glaube lebt aus einer festen Tatsache, die uns trägt. Nicht wir tragen den Glauben, sondern der Glaube trägt uns. Nicht wir tragen unseren Glauben, sondern Jesus trägt uns. Und liebe Leute, deswegen muss unser Glaube nicht selber stark sein. Wir müssen nicht sagen, jetzt müssen wir uns nochmal so richtig aufpumpen, dass wir mit einem starken Glauben ins neue Jahr gehen können. Nein, der Glaube muss nicht stark sein. Wir wissen ja, wie schwach unser Glaube manchmal ist, sondern wir klammern uns an Jesus. Jesus ist stark. Wir klammern uns an seine Verheißung. Die Reformatoren haben den lateinischen Begriff für Verheißung so geliebt, die Promissio. Die Verheißung, die Jesus uns gibt in seinem Wort, die ist stark, weil Jesus stark ist. An den klammern wir uns. Und wir dürfen immer wieder beten, wie der Vater dieses kranken Jungen: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Du musst keine Angst haben, so zu Gott zu beten, in Situationen, wo du nicht mehr weiter weißt und wo du merkst, wenn es jetzt auf deinen Glauben ankäme, da wäre nicht mehr viel übrig. Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben und erbarme dich über mich. Das ist der Glaube, von dem Hebräer 11 redet. Und dann sind wir gerüstet, ihr Lieben. Dann sind wir gerüstet, um auch in dem Druckkessel unserer Zeit fröhlich zu bestehen. So wie Mose und seine Leute, an denen wir das jetzt studieren wollen. Und wohlgemerkt, wir studieren das mit dem entscheidenden Bonus, dass wir Jesus bereits kennen dürfen. Und wir fragen nun, wie gestaltet sich dieser Glaube? Wie gestaltet sich das Leben mit Jesus im Druckkessel der Zeiten? Und jetzt gehen wir einfach an diesen wenigen Versen entlang. 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Das ist der erste Punkt. Was macht der Glaube? Der Glaube fürchtet nicht das Gebot der Herrscher. So sagt es Vers 23. Das ist unser erster Punkt. Der Glaube fürchtet nicht das Gebot der Herrscher. Schon die Eltern von Mose lebten ja mit dem lebendigen Gott. Und bei ihnen, sagt der Hebräerbrief, bewirkt der Glaube, dass sie den König nicht fürchteten. Dass sie das Gebot des Königs nicht fürchteten. Was heißt das? Das heißt nicht, dass sie das Gebot des Königs nicht achteten. Das heißt nicht, dass sie Revoluzzer waren, die gegen das Gesetz rebellierten. Aber das heißt, dass sie dem Gebot des Königs keinen blinden Gehorsam leisteten. Ihre Unterordnung unter die staatliche Gewalt war eine reflektierte Unterordnung, wie wir das auch in 1. Petrus 2 gesehen haben. Sie leisten keinen blinden Gehorsam. Ja, sie kommen massiv unter Druck durch das Unrecht. Aber sie müssen sich dem nicht geschlagen geben. Sie müssen nicht schuldig werden. Sie können verantwortlich entscheiden. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht, sonst hätten sie ihren kleinen Jungen umgebracht. Sie fürchteten sich nicht vor dem staatlichen Gesetz. Und ich sage es nochmal, das war nicht deshalb der Fall, weil sie Anarchisten waren, sondern es war deshalb der Fall, weil dieses spezielle Gesetz gegen den Willen Gottes stand. Gottes Leute sollen loyale und zugleich kritische Staatsbürger sein. Und wo immer der Staat etwas von uns fordert, was sich gegen Gottes Gebot in der Bibel richtet, da heißt es hoffentlich auch von uns, sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Da gilt dann, was in Apostelgeschichte 5, Vers 29 steht, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und damit der Unterschied deutlich ist, im scharfen Gegensatz zu den Moslems vertreten Christen die konsequente Trennung von Kirche und Staat. Der Jesus hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das sollen wir nicht vermischen. Trennung von Kirche und Staat. Ich sage es ausdrücklich, wir Christen wollen keinen Kirchenstaat. Und wir sind dankbar für ein Grundgesetz, das seinerzeit auf der Basis der jüdisch-christlichen Ethik entstanden ist und das schon deshalb mit der Scharia völlig unvereinbar ist. Und im Rechtssystem der Bundesrepublik gilt, je mehr wir uns an die christlichen Gebote halten, also wir als Christen, umso besser ist es für unseren Staat. Je mehr wir Gottes Geboten folgen, umso mehr Schutz und Hilfe und Rücksichtnahme gibt es für unsere Mitchristen und auch die nichtchristlichen Mitmenschen. Und je mehr wir uns an Gottes Gebote halten, umso heilsamer sind die sozialen Auswirkungen der Christen auf ihr Umfeld. Aber aller Gehorsam gegenüber menschlichen Institutionen findet seine Grenze am Gehorsam gegenüber dem göttlichen Gebot. Und das erleben wir hier bei Moses Eltern. Sie bieten dem Pharao die Stirn, weil er nämlich von den Israeliten verlangt, dass sie alle männlichen Kinder nach der Geburt im Nil ertränken, 2. Mose 1. Weil er mit Gewalt verhindern will, mit Gewalt, dass dieses Volk zu stark wird. Und Moses Eltern weigern sich. Und es gelingt ihnen, den Kleinen 3 Monate lang im Haus zu verstecken. Ihr Beweggrund, warum sie alles riskieren, das klingt in dieser Übersetzung etwas missverständlich. Das heißt, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Das heißt nicht, wenn er hässlicher gewesen wäre, hätten sie es nicht gemacht. Außerdem ist das natürlich immer sehr subjektiv. Ich denke, alle Eltern finden ihre Kinder schön. Nein, was hier mit schön gemeint ist, das steht im Griechischen Asteios. Asteios, das erklärt Stephanus in seiner Rede in Apostelgeschichte 7, Vers 20. Da verwendet er das gleiche Wort. Und da berichtet er nochmal über diese Situation. Und da sagt er, in dieser Zeit wurde Mose geboren, der war Asteios für Gott. Das heißt, er war wohlgefällig für Gott. Er war erwünscht in den Augen Gottes. Und genau diesen Sinn müssen wir Asteios auch hier in Hebräer 11, Vers 23 geben. Die Eltern beschützten ihn, weil sie wussten, dass er ein in Gottes Augen erwünschtes Kind war. Das ist gemeint. Asteion, topaidion, ein erwünschtes Kind. Und das dürfen wir über jedes Kind sagen. Jedes Kind, das Gott schenkt, ist ein erwünschtes Kind. Und ihr Lieben, deshalb ist auch jedes Kind schützenswert. Und deshalb ist jede verhinderte Kindstötung, jede verhinderte Abtreibung ein Grund zum Feiern und zum Freuen. Und nicht alle Eltern, damals wie heute, haben so gehandelt wie Moses Vater und Moses Mutter. Aber woher bekamen die den Mut, sich zu widersetzen? Was steht hier? Durch den Glauben. Und das ist die Botschaft. Leute, habt keine Angst. Lasst euch nicht einschüchtern. Vertraut eurem Gott, seid ihm gehorsam und fürchtet nicht das Gebot der Herrscher. Und wohlgemerkt, Moses Eltern haben keine Umsturzpläne gegen Pharao geschmiedet. Sie haben keine Revolte angezettelt. Aber als es an sie kam, als sie Ja oder Nein sagen mussten, da haben sie Gott vertraut und einfach gehorcht. Und jetzt denken wir mal weiter. Durch ihren schlichten Gehorsam haben sie, ohne es da schon zu ahnen, sie haben den kleinen Kerl am Leben erhalten, der 80 Jahre später dem Nachfolger des Pharao entgegentreten und den in die Schranken weisen sollte. Lass mein Volk ziehen. Die Grundlage wurde hier gelegt, daran, dass sie ihren Säugling geschützt haben. Und dann eine zweite Wirkung. Eine zweite Wirkung, wodurch der Glaube im Druckkessel besteht. Also erstens, er fürchtet nicht das Gebot der Herrscher. Zweitens, der Glaube opfert vergängliche Vorteile für ewigen Gewinn. Das ist das Zweite, wenn Sie mitschreiben. Der Glaube opfert vergängliche Vorteile für ewigen Gewinn. Und dieser zweite Punkt, der umfasst 3 Verse, die letzten Punkte dann wieder jeweils nur einen. Also 24 bis 26. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Der Glaube opfert vergängliche Vorteile für ewigen Gewinn. Wir müssen wissen, zwischen Vers 23 und Vers 24, da liegt die Kinderzeit und die Jugendzeit des Mose. Und was da passiert ist, das wird immer im Kindergottesdienst ja auch mit Spannung verfolgt, wie Moses Eltern das Baby dann nach 3 Monaten nicht mehr im Hause behalten konnten. Die Gefahr der Entdeckung wurde einfach zu groß. Und dann haben sie es ja mit einem dichten Körbchen ins Schilf am Ufer gelegt. Und wir haben das noch vor Augen, wie Moses große Schwester aus der Ferne aufpasst, was mit dem Brüderchen geschieht. Und wie sie dann sieht, dass eine Tochter des Pharao das Baby entdeckt und voller Begeisterung an sich nimmt. Und die Schwester reagiert schnell und geht dann zur Pharao-Tochter und sagt, du, soll ich dir eine hebräische Hebamme besorgen? Die kann das Kind ernähren, die kann es stillen. Und so kommt dann Mose, klein Mose, nach wenigen Tagen wieder in die heimische Stube zurück. Er liegt wieder in seinem vertrauten Kinderbettchen. Und jetzt mit amtlicher Erlaubnis. Er bekommt noch wertvolle Jahre zu Hause geschenkt. Wie schön ist das und wie großartig, dass seine Eltern und seine Familie so aufgepasst haben. So, aber schließlich ist Mose groß geworden. Und da lässt ihn die Königstochter ins Schloss holen. Sie haben ihn leider nicht vergessen dort. Und hier im Schloss bekommt er aber immerhin eine exzellente Ausbildung, geschliffene Manieren. Hier im Schloss, da lernt er einige Intellektuelle des Reiches kennen. Er lernt bestimmt auch Fremdsprachen. Er versteht, wie die Ränkespiele der Macht funktionieren. Das sind alles hilfreiche Einsichten für seine künftige Aufgabe sicherlich. Hier lebt er mit den Privilegien des Herrscherhauses, aber er lebt auch unter dem Einfluss ihrer Ideologien und Religionen. Und was ihn jetzt schützt, sind mit Sicherheit die Gebete der Eltern und Gott selbst. Und dass das klappt, dass Mose wirklich geschützt wird, dass er geistlich geschützt wird, dass er dort nicht vor die Hunde geht, dass er dort nicht seine Integrität verliert, das sehen wir in dem Moment, wo er selber entscheiden muss. Die Karriere ist vorgezeichnet, die Weichen sind alle auf ägyptischen Staatsdienst gestellt oder vielleicht eine wissenschaftliche Karriere in der ägyptischen Forschung. Und dann heißt es hier in Vers 24 voller Wucht, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Das ist schön. Verstehen Sie, was das heißt? Sehen Sie, welchen Machtkampf bestimmt Mose in seinem Herzen ausgetragen haben muss? Die Privilegien, dieser herausgehobene Status, Adoptivsohn des Königshauses, der Luxus des ägyptischen Hofes, die glänzenden Zukunftsaussichten, die akademischen Möglichkeiten, die sich ihm öffneten. Und wogegen tauscht er das ein? Vers 25, er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Wissen Sie, wenn es menschlich gelaufen wäre, dann hätte Mose sich bei Hofe heimisch gefühlt. Er hätte sich innerlich immer mehr von Gott und seinem Volk entfernt und Mose wäre an den Zuckertöpfen der Macht und des Wohlstandes kleben geblieben. Das war ja von Gott her eine geniale Lösung, dass Mose ausgerechnet von der Pharao-Tochter gefunden wurde. Im Hinblick auf seine spätere Aufgabe war das ein ideales Training. Aber sicher hat auch der Teufel darin eine Chance gesehen. Stellen Sie sich diese Versuchung vor, der Hof und seine Pracht. Das ist Versuchung pur. Und wenn das Mose dazu bringt, seinen menschlichen Bedürfnissen nachzugeben, wenn das Mose dazu gebracht hätte, sein kritisches Denken einzustellen, wenn das bewirkt hätte, dass Mose im Beten nachlässig wird, wenn das dazu geführt hätte, dass er sich wohlig im Mainstream aufgehoben gefühlt hätte und gesagt, warum muss ich mich anlegen, warum muss ich widerständige Positionen haben, es geht doch so gut und ich kann doch sicherlich auch noch viel zur Stabilität der ägyptischen Gesellschaft beitragen. So hätte es kommen können. Und dann hätte Mose es vorgezogen, eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben. Was heißt das? Hier steht nicht, Mose verzichtete auf die Sünde des Genusses. Also so, als ob der Genuss als solcher eine Sünde wäre. Wir sollen maßvoll leben, natürlich. Aber verantwortliches Genießen ist auch etwas, das der Schöpfer uns zumindest manchmal schenkt. Ich weiß nicht, wie Ihr Speiseplan heute Abend aussehen wird. Sie müssen da kein schlechtes Gewissen haben. Also das war nicht das Problem bei Mose, dass er mal was gerne genossen hätte. Nein, worin hätte seine Sünde bestanden, wenn er am Hof geblieben wäre? Was ist hier mit der Sünde des Genusses gemeint, beziehungsweise mit dem Genuss der Sünde? Noch einmal hilft uns Apostelgeschichte 7, Vers 25. In Apostelgeschichte 7, Vers 25 wird deutlich, dass Mose zu einer Zeit, als er den Bruch mit dem Königshaus vollzieht, dass er schon die Berufung spürte, Zitat, dass Gott den Israeliten durch seine, also durch Moses Hand, Rettung bringen würde. Wir wissen nicht, wie Mose von diesem Auftrag erfahren hat. Die eigentliche Berufung in der Wüste kommt ja erst später. Aber Mose erahnt zumindest, Gott hat etwas mit mir vor. Gott hat mir einen Auftrag an meinem Volk gegeben. Und dann ist ihm wahrscheinlich auch klar geworden, welchen Sinn seine Eliteausbildung am ägyptischen Hof gehabt haben könnte. Und so steht jetzt Mose plötzlich vor dieser Alternative. Entweder ich gehorche Gott und stelle mich zu meinem Volk mit allen Risiken und Nebenwirkungen, oder aber ich bleibe dauerhaft in Ägyptens Lohn und Brot und lasse Gottes Auftrag links liegen. Das war die Alternative, vor der er plötzlich stand. Was für eine Versuchung für diesen jungen Mann. Und das wäre in der Tat Sünde gewesen, Gottes Auftrag zu verleugnen und stattdessen lieber am Hof eine angenehme Karriere zu machen. Das wäre Sünde gewesen. Und dann hätte Mose in der Tat den Genuss der Sünde haben können. Er hätte eine glänzende, wahrscheinlich relativ unbeschwerte Zeit haben können. Aber was hätte er damit am Ende gewonnen? Vers 25 stößt uns darauf mit drei kleinen Wörtchen. Da heißt es, eine Zeit lang. Anstatt den Genuss eine Zeit lang zu haben, oder man kann es auch übersetzen, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Verstehen Sie? Aller Genuss dieser Welt ist vergänglich. Aller Genuss dieser Welt, egal wo du ihn suchst, dauert immer nur eine Zeit lang. Und wie viele verschleudern um eines kurzfristigen Genusses willen die großen Ziele, die Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Und sie werden zu Sklaven ihrer Trägheit und Selbstbezogenheit und Selbstzufriedenheit und Selbstumkreisung. Aber der Glaube, der klammert sich an die Verheißung. Und deswegen zieht dieser Glaube vergängliche Vorteile nicht gegenüber dem ewigen Himmel vor, sondern er macht es genau umgekehrt. Und ihr Lieben, wir kommen auch immer wieder in Situationen hinein, wo wir uns entscheiden müssen. Bin ich bereit, dem Herrn zu dienen? Bin ich bereit, wirklich seinem Willen zu folgen? Bin ich bereit, seinem Projekt jetzt den Vorzug zu geben? Auch wenn das für mich vielleicht bedeutet, dass ich auf den einen oder anderen Genuss verzichte, dass ich den einen oder anderen Plan aufgebe, dass ich das eine oder andere Privileg aus der Hand gebe, dass ich auf die eine oder andere Bequemlichkeit verzichte, den einen oder anderen Karriereschritt. Es sind nicht immer nur die großen Weichenstellungen. Also bei Mose war es ja hier eine ganz große Weichenstellung. Also wenn einer merkt, durch meinen Beruf komme ich ständig mit Gottes Geboten in Konflikt. Aber ich verdiene gut. Und ich habe meine Kredite abzuzahlen. Aber ich komme ständig mit Gottes Geboten in Konflikt. Was soll er denn machen? Welche Prioritäten wird er verfolgen? Bei Mose ging es ja hier so weit, dass seine gesamte Existenz massiv verändert wurde. Manchmal zeigt sich diese Versuchung auch in einer scheinbar harmlosen Situation, aber da blitzt ihre Fratze auch auf. Zum Beispiel, wenn in einem Gespräch, an dem ich irgendwie beteiligt bin, vielleicht in einem kleineren Kreis, die Christen allgemein angegriffen werden und der Glaube lächerlich gemacht wird, halte ich dann den Mund, weil ich sage, wenn du dich jetzt äußerst, dann machst du dich unbeliebt. Und da sage ich was. Der Glaube erinnert sich dann an Vers 25. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah auf die Belohnung. Noch ein letzter Gedanke dazu. Mose war realistisch genug zu wissen, dass er mit seiner Entscheidung für sein Volk, dass er mit seiner Entscheidung gegen die ägyptische Karriere, dass er damit was riskieren würde. Aber er hat es bewusst gemacht. Hier steht ganz ausdrücklich, er wollte das lieber. Das heißt, er hat das aus Überzeugung ertragen, mit dem Volk zusammen misshandelt werden, die Schmach Christi zu ertragen, weil er das für richtig hielt. Und jetzt fragen wir natürlich, wie konnte Mose 1400 vor Christus die Schmach des Christus ertragen? Er hatte ja nur begrenzte Kenntnis davon, was der echte Messias einmal tun würde. Nun, das kann man einmal als Genitivus Objektivus übersetzen, die Schmach für Christus. Das heißt, Mose nahm teil am Leiden des Volkes, aus dem einmal Christus kommen würde. Mose war auch ein Teil dieser Leidensgeschichte, die Gottes Heilsplan vorbereitet hat. Er gehörte auch zu denen, die das Kommen des Christus mit vorbereiten durften. Leiden für Christus, Schmach für Christus. Man kann das aber auch als Genitiv-Subjektivus übersetzen, die Schmach des Christus. Das heißt, Mose litt in gewisser Hinsicht wie Christus, nicht so krass wie Christus und nicht so vollständig, aber in mancher Hinsicht ähnlich. Mose erlebt es, dass er als einsamer Prediger fast gegen ein ganzes Volk stand, wie das Jesus manchmal erlebt hat. Mose erlitt es, dass leibliche Verwandte, vornehmlich seine Schwester Miriam, ihn bekämpften, obwohl er denen nichts getan hat, so wie Jesus von seinen Halbgeschwistern teilweise lächerlich gemacht wurde, obwohl er denen nichts getan hatte. Also beides ist denkbar. Er bereitete gewissermaßen den Weg des Messias mit vor, aber er erlitt in mancher Hinsicht auch einiges, was dem Messias auch widerfuhr. Jedenfalls war Mose auf geheimnisvolle Weise vorab in die Leidensgeschichte des Messias mit einbezogen, auch wenn er das noch nicht vollständig überblickt hat. Und in seinen Schriften hat Mose auf Jesus hingewiesen. Der Jesus hat gesagt, Johannes 5, Vers 46, wenn ihr Mose glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben, denn er, Mose, hat von mir geschrieben. Johannes 5. Vers 46. Und das alles, ja, das ist ihm teuer zu stehen gekommen. Er wurde mit dem Volk misshandelt, aber Gott hat dadurch an ihm gearbeitet. Und die Frage, die wir dem Mose jetzt stellen, aus unserer Perspektive, Mose, wer hat dir die Kraft gegeben, die Schätze Ägyptens loszulassen? Wer hat dir die Kraft gegeben, dich auf das Leiden des Christus einzulassen? Warum bist du nicht eingeknickt? Warum bist du nicht ein Opfer deiner Karrieresucht und deiner Bequemlichkeit geworden? Die Schätze Ägyptens waren doch keine Kleinigkeit. Wenn wir etwa an das Grab Tutanchamuns denken, das aus tausenden Kilos an Gold besteht und dagegen ein Leben mit Christus und Leiden mit Christus, das ist der größere Reichtum, Mose, wirklich. Was hältst du für den größeren Reichtum deines Lebens? Mose, wie war das möglich? Und Mose sagt, ich sah auf die Belohnung. Ich habe begriffen, der Genuss der Sünde eine Zeit lang, aber der Genuss bei Christus zu sein, mit ihm zu leben, bei meinem Gott zu Hause, in seinem Schutz geborgen zu sein, eine ganze Ewigkeit. Und ihr Lieben, das ist mehr als ein Rechenexempel nach dem Motto ein paar Jahre gegen die Ewigkeit. Das ist der Unterschied zwischen Tag und Nacht, das ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle, das ist der Unterschied zwischen ohne Gott verloren oder mit Gott gerettet, ohne Gott sündenbeladen oder mit ihm vergeben. Und Mose sagt bei dieser Wahl, Leute, da war es doch wirklich nicht schwer. Was ist aller weltlicher Reichtum und Erfolg? Gegen den Herrn, gegen die Ewigkeit. Hey, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du das gegen so ein paar Penunsen und gegen ein bisschen Karriere, dass du das eintauschen willst. Das kann doch nicht sein. Die Schätze Ägyptens sind Treibsand. Die Schätze Ägyptens können unser krankes Herz niemals heil machen. Das kann nur der Herr. Und dem wollte Mose gehören und dienen. Und das führt uns zur nächsten Auswirkung des Glaubens, die wir sehr viel schneller zeigen können. Mose hat einen Seitenwechsel gemacht. Mose hat die Mehrheitsgesellschaft verlassen. Und Gott hat ihn darauf vorbereitet, einsame Wege zu gehen. Und Gott hat ihn darauf vorbereitet, dann an der vordersten Front zu stehen, in der unmittelbaren Konfrontation mit dem Pharao. Und wir fragen uns, Mose, wie konntest du das wagen und durchhalten? Und die Antwort ist Vers 27. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Das ist das Dritte. Also, der Glaube fürchtet nicht das Gebot der Herrscher. Der Glaube opfert vergängliche Vorteile und auch Vorteile für ewigen Gewinn. Und schließlich drittens, der Glaube weiß, Gottes unsichtbare Macht ist stärker als die sichtbare Bedrohungskulisse. Ich sage das nochmal. Der Glaube weiß, Gottes unsichtbare Macht ist stärker als die sichtbare Bedrohungskulisse. Und damit sind wir mittendrin in unserer Situation. Glaube hat einen Röntgenblick. Der Glaube sieht etwas, was für das bloße Auge nicht erkennbar ist. Hier steht, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Und Luther hat deutlich gemacht, Zitat, das ist des Glaubens Eigenschaft. Sehen, was keiner sieht. Und nicht gebannt auf das Sehen, was jeder sieht. Das ist der Glaube. Er sieht, was keiner sonst sieht. Und er lässt sich nicht von dem fesseln, was die anderen für die große Realität halten. Natürlich ist das nicht immer leicht. Und der Hebräerbrief räumt das auch ein. Das ist ein Problem, dass wir Gott mit unseren Augen noch nicht sehen können. Aber das muss uns nicht daran hindern, uns so an ihn zu halten, als ob wir ihn schon sehen würden. Denn Gott hat uns eine Brücke gebaut. Eine Brücke, die diese Unsichtbarkeit überbrückt. Und diese Brücke, das ist nicht unsere Einbildung, das ist nicht unsere religiöse Intuition, das ist nicht irgendwie eine unbestimmte Religiosität, sondern diese Brücke über dieses Unsichtbare hinweg. Das ist der Glaube, der sich auf Tatsachen stützt. Der Glaube, der sich an Jesus hängt. Der Glaube, der genau durch die Quellen weiß, was Jesus getan hat und wer Jesus ist. Und durch diese persönliche Beziehung zu Jesus bekommst du dann ein echtes Vertrauen in Gottes Verheißung. Und weil du weißt, Jesus lebt und er ist wahrhaftig und zuverlässig, kannst du dich dann plötzlich an die biblischen Zusagen klammern und sie ganz, ganz ernst nehmen als Gottes Versprechen für dich. Und dann liest du plötzlich Johannes 8, Vers 12. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und du kannst ihm das glauben. Und du kannst sagen, Herr Jesus, mein Leben hängt an dir. Und es sieht jetzt ziemlich dunkel aus um mich herum. Aber ich weiß, du führst mich in dein Licht. Bitte halt mich fest und tu das. Und dann liest du plötzlich Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft und schlummert nicht. Und plötzlich sind das nicht einfach alte Worte, sondern du weißt, das ist wahr. Und wenn es durch den nächsten schwierigen Gang hindurchgeht, der dich behütet, schläft und schlummert nicht, das ist die größte Wirklichkeit aller Zeiten. Und dann liest du 1. Johannes 4, Vers 4. Wo Gott dir sagen lässt, Kinder, ihr seid aus Gott und ihr habt jene Welt überwunden. Denn der, der in euch ist, also Jesus selbst, der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Und dann machst du dir eine dicke rote Unterstreichung in deiner Bibel an dieser Stelle und sagst, das ist wahr. Der in mir ist, dem mein Leben gehört, der ist stärker als jeder Machthaber, stärker als jede Institution, stärker als jede geschichtliche Entwicklung, stärker als jede Bedrohung. Es ist wahr, weil Jesus mein Herr ist. Und ein letzter Bibelvers noch, den habe ich in diesem Jahr ganz oft an Menschen weitergegeben, wo es in 2. Chronik 32, Vers 7 am Ende heißt, habt keine Angst vor dem König von Assyrien. Und dann kommt der Satz, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit dir ist ein Größerer als mit jedem anderen, wenn du Jesus hast. Und diesen Glauben hat Gott dem Mose geschenkt, sodass Mose begriffen hat, der heilige, lebendige Gott, der mein persönlicher Gott ist und der uns in seinem Sohn Jesus noch näher kam. Dieser Gott ist die größte Wirklichkeit, die es überhaupt gibt. Wenn ich ihn habe, habe ich alles. Und wenn er mir fehlt, habe ich nichts. Und wisst ihr, vor dieser Größe Gottes verblasste die ganze Bedrohung des Pharaos und seiner Schätze und seiner Heere und seines ganzen Machtglanzes. Das verblasste alles. Das war zwar da, das war sichtbar, das glitzerte irgendwie, okay. Aber es konnte gegen den lebendigen Gott nichts ausrichten. Der Glaube weiß, Gottes unsichtbare Macht ist stärker als die sichtbare Bedrohungskulisse. Und damit kommen wir schon zum vorletzten Vers. Der Bericht geht noch einmal einen Schritt zurück. Noch einmal einen Schritt zurück. Hebräer 11, Vers 28. In jene schreckliche Nacht, als Gott die Ägypter mit der 10. Plage schlug. Und da heißt es, durch den Glauben hat er, also Mose, das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antastete. Das ist die Nacht vor dem Auszug aus Ägypten. Das ist die Nacht der Entscheidung. Das ist die Nacht, an die wir gleich erinnern werden, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern. Weil beim Passamahl Jesus dieses Abendmahl eingesetzt hat. Und das ist das Vierte. Der Glaube schützt sich und die Seinen durch das Blut des Lammes. Der Glaube schützt sich und die Seinen durch das Blut des Lammes. Die Ägypter hatten sich immer wieder geweigert, Gottes Volk ziehen zu lassen. Obwohl Gottes Volk sie dringend gewarnt hatte. Und obwohl Gott den Machthabern gesagt hat, und er hatte das ja durch die Wunder, die Mose und Aaron taten, unterstrichen, ihr könnt es euch nicht leisten, gegen den allmächtigen Herrn der Geschichte hier mein Volk in Haft zu nehmen. Aber sie haben sich immer wieder geweigert, sie waren blind. Und dann schickt Gott seinen Gerichtsboten, der die Erstgeburt der Ägypter töten würde. Aber Israel, sein Volk, soll verschont bleiben vor diesem Gericht Gottes. Und das Einzige, was Gott ihnen sagt, ist, vertraut mir. Vertraut mir und macht genau das, was ich euch sage. Ich gebe euch die Verheißung, euch wird nichts passieren, aber vertraut mir. Und schlachtet ein Lamm und mit dem Blut dieses Lammes sollt ihr die Pfosten eurer Türen bestreichen und die Schwelle eures Hauses. Und das haben sie gemacht. Und so hielt er, Mose, das Passa. Und dann haben sie dieses Lamm geschlachtet. Und sie haben dieses Lamm gegessen im Wissen darum, gleich geht es los. Gleich werden wir Ägypten verlassen können. Gleich ist das Reiseverbot für uns nicht mehr gültig. Und in dieser Nacht, als Gott die Ägypter schlägt, ist sein Volk unter dem Schutzschirm dieses Blutes des Lammes, weil das Blut an Schwelle und Pfosten gestrichen bedeutet, dass Gott rettet, dass Gott vor dem gerechten Gericht verschont. Und natürlich verfolgt Gott einen Plan damit, dass er von Mose ausgerechnet diese Symbolhandlung verlangt. Denn damit kündigt er 1400 Jahre, bevor Christus geboren wird, an, wodurch auch wir vor dem verdienten Gericht Gottes gerettet werden. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, wird Johannes dann sagen. Und Jesus, unser Opferlamm, stirbt für uns, vergießt sein Blut für uns. Und das ist bis heute die wichtigste Wirkung des Glaubens. Er schützt sich und die Seinen durch das Blut des Lammes. Und es geht hier nicht um eine magische Wirkung von Blut. Wenn die Bibel sagt, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde, dann steht das Blut symbolisch für das Opfer, das der Herr Jesus für dich gebracht hat, als er am Kreuz starb und die Strafe für unsere Sünde auf sich zog und vollständig auf sich nahm und tilgte und sühnte. Dafür steht das Blut. Es geht nicht um eine magische Wirkung, sondern es geht darum, dass Jesus sein Leben für dich gab. Und wenn du das für dich persönlich erflehst, wenn du Jesus vertrauensvoll darum bittest, Herr, rette mich, Herr, lass dein blutiges Opfer, das du damals am Kreuz erbracht hast, auch für mich gelten, dann bist du der gerechten Verurteilung ein für alle Mal entkommen. Dann ist deine Zielbestimmung der Himmel. Dann darfst du dich schon jetzt als Gottes Kind wissen. Und dann bist du, wie hier steht, dem Verderber von der Schippe gesprungen. Dem Verderber, der dich am liebsten in der Hölle haben will für alle Zeit. Und so ist der Glaube. Der Glaube ist mitten im Druckkessel dennoch frei. Und haben Sie gesehen, hier steht noch ein ganz kleiner Zusatz, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antastete. Auch die Kleinsten sind mit hineingenommen unter diesen Schutz. Und auch das finden wir dann im Neuen Testament wieder in Apostelgeschichte 16, Vers 31. Wo der Kerkermeister von Philippi plötzlich den Paulus fragt, was soll ich denn tun in meiner Verzweiflung? Und Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und damit sagt Paulus nicht, dass alle Kinder von gläubigen Eltern automatisch in den Himmel kommen. Sie haben auch eine persönliche Verantwortung. Jeder steht persönlich vor Gott und ist persönlich zum Glauben und zur Bekehrung gerufen. Aber damit ist gesagt, es werden deine Kinder, wenn du diesem Herrn gehörst, auch unter einem besonderen Schutz stehen. Sie stehen unter dem Schutz, dass mein Segen auf deiner Familie liegt. Sie stehen unter dem Schutz, dass sie unter dem Schutz von Gebet aufwachsen dürfen. Sie stehen unter dem Schutz, dass ihr sie Tag für Tag vor mich bringen könnt. Und was für ein Segen ist das, wenn du unter dem Schutz des Blutes des Lammes lebst. Was für ein Segen für die Erstgeburt und alle, die folgen. Und dann gibt es noch einen Vers im Neuen Testament, nämlich 1. Korinther 7, Vers 14. Da sagt Paulus, wenn auch nur, da ist innerhalb einer Ehe einer von beiden gläubig geworden. Und es entsteht die Frage, ja, was ist denn nun, einer ist gläubig geworden, aber was ist mit den Kindern in so einer Mischehe gewissermaßen? Und Paulus sagt dann, eure Kinder sind heilig. Wenn nur einer in eurer Ehe zu Christus gehört. Paulus sagt, wenn man die Entscheidung noch vor sich hat, dann soll ein Christ nur einen Christen heiraten. Aber da war die Situation anders von der Geschichte her. Und nun war einer Christ geworden. Und Paulus sagt, deine Kinder sind heilig, wenn nur einer von euch zu Jesus gehört. Und wieder heißt das nicht, sie brauchen sich nicht mehr zu bekehren. Aber es heißt, sie stehen unter einem ganz besonderen Schutz und Segen des allmächtigen Gottes. Und so ist das auch hier in Hebräer 11 zu verstehen. Ja, auch eure Erstgeburt steht unter dem Schutz des Lammes. Auch deine Kinder leben im Schutzraum eines Hauses, dessen Pfosten mit Jesu Blut bestrichen sind. Und dann ziehen sie los. Dem Druckkessel Ägypten entkommen, aber noch immer nicht in sorgloser Sicherheit. Und dann kommt der letzte Vers. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Und das ist das Letzte. Der Glaube erlebt Gottes wunderbare Bewahrung trotz Gefahr. Das ist das Fünfte. Der Glaube erlebt Gottes wunderbare Bewahrung trotz Gefahr. Im Nacken die Ägypter. Vor den Füßen das Wasser und mittendrin das Volk Israel. Eine klassische Falle. Da kommst du nicht wieder raus. Nach menschlichem Ermessen kommst du da nicht wieder heraus. Neulich sagte mir ein Christ am Telefon, ich komme mir vor wie Mose. Ich komme mir vor wie Mose. Im Nacken die Ägypter und vor mir das Wasser. Umzingelt. Kein Ausweg mehr offen. Und die Ägypter jagten ihn nach, 2. Mose 14, mit dem ganzen Heer des Pharao und holten sie ein. Und sie fürchten sich sehr und schrien zum Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, warum lässt du uns hier sterben? Und Mose sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest, seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Daraus können wir schließen, dass Mose ziemlich verzweifelt zu Gott geschrien haben muss. Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mittendurch, sodass die Israeliten auf dem Trockenen mitten durch das Meer gehen werden. Als Mose nun seine Hand über das Meer reckte, ließ der Herr es zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht hindurch. Und er machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen mitten hinein ins Meer auf dem Trockenen und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und als die Ägypter ihnen folgen wollen, um sie doch noch klein zu kriegen, da stürzten die Wassermassen über ihnen zusammen. Und genau diesen entscheidenden Moment beschreibt dieser Vers 29. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. So lebt der Glaube. Du, der Glaube ist nicht schwärmerisch. Der Glaube stürzt sich nicht einfach ohne Fallschirm vom Dach, so nach dem Motto, Gott kann mich ja auffangen. Das wäre Schwärmerei, weil Gott uns dazu keine Anweisung und keinen Auftrag gibt. Der Glaube geht auch nicht unbedingt bei Rot über die Straße, wenn sich's denn vermeiden lässt. Aber der Glaube hängt sich an Gottes Verheißung. Und darum erlebt der Glaube wunderbare Bewahrung mitten in der Gefahr. Ja? Es wird wahrscheinlich im neuen Jahr auch solche Situationen geben, da hören wir das Säbelrassen der ägyptischen Soldaten hinter uns und das Trampeln ihrer Pferde. Es wird Situationen geben, da haben wir das dunkle, tiefe Wasser vor uns. Und wenn das passiert, dann denk an diese Situation. Und dann hol dir diese Bibelstelle raus. Und dann mach dir klar, du hast denselben allmächtigen Herrn wie Mose. Denselben allmächtigen Herrn. Und er hat dir persönlich versprochen, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Jesaja 43 gilt dir, wenn du Jesus hast. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du kannst dich darauf verlassen. Und das ist keine Durchhalteparole, sondern das sind Tatsachen. Das sind Tatsachen, von denen du fest überzeugt sein darfst, wegen Jesus. So können wir nun getrost dieses wahrlich aufwühlende alte Jahr hinter uns lassen. Und wir können erwartungsvoll in das neue Jahr hineingehen, ihr Lieben. Weil wir wissen dürfen, er führt uns. Er weicht nicht von unserer Seite. Die Wolkensäule am Tag und die Feuersäule in der Nacht. Er weicht nicht von unserer Seite. Und deshalb, der Glaube fürchtet nicht das Gebot der Herrscher. Der Glaube opfert vergängliche Vorteile für ewigen Gewinn. Der Glaube weiß, Gottes unsichtbare Macht ist stärker als die sichtbare Bedrohungskulisse. Der Glaube schützt sich und die Seinen durch das Blut des Lammes. Und der Glaube erlebt Gottes wunderbare Führung trotz Gefahr. Ein anderer früherer Bundespräsident hat gesagt, 1950, Gustav Heinemann, die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Unser Herr kommt. Und so stellt der Herr uns schon jetzt als seine Gemeinde einander zur Seite. Und wisst ihr, das ist ein Vorrecht. Das ist so ein Vorrecht. In einer Zeit, die die Menschen auseinandertreibt und vereinzelt, da sammelt der Herr seine Gemeinde umso fester. Und wir wollen dieses Privileg nicht nur für uns genießen, sondern wir wollen unsere Pforten weit öffnen, damit noch viele Zeitgenossen eine Zuflucht finden. Leute, sie brauchen nicht in erster Linie uns, sondern sie brauchen Jesus. Aber wir wollen sie mit Jesus bekannt machen und wir wollen sie einladen. Und Jesus kann das gelingen lassen, dass noch viele Zeitgenossen festen Boden unter die wankenden Füße bekommen, dass sie Jesus finden und damit auch einen festen Platz in seiner Gemeinde. Wir haben nicht den geringsten Grund, ihr Lieben, in irgendeiner Weise kleinmütig zu sein. Wir haben ewigen Grund, getrost voranzugehen. So wie es Otto Riedmüller gedichtet hat, als ich im letzten Jahrhundert dunkle Wolken über unser Land legten. Er schrieb dieses Lied im Jahr 1932. Dunkle Wolken über unser Land. Aber die Gemeinde Jesu durfte dennoch Gottes Ziel strahlend hell vor Augen haben. Und so schrieb Riedmüller jene Verse, die wir jetzt gleich miteinander singen werden. Herr, wir stehen Hand in Hand, die dein Hand und Ruf verband, stehen in deinem großen Heer aller Himmel, Erd und Meer. Wetter leuchten allewärts, schenke uns das feste Herz. Deine Fahnen ziehen voran, führ auch uns nach deinem Plan. Welten stehen um dich im Krieg, gib uns Teil an deinem Sieg. Mitten in der Höllennacht hast du ihn am Kreuz vollbracht. In die Wirrnis dieser Zeit fahre Strahl der Ewigkeit. Zeig den Kämpfern Platz und Pfad und das Ziel der Gottesstadt. Mach in unserer kleinen Schar Herzen rein und Augen klar. Wort zur Tat und Waffen blank, Tag und Weg voll Trost und Dank. Herr, wir gehen Hand in Hand, Wanderer nach dem Vaterland. Lass dein Antlitz mit uns gehen, bis wir ganz im Lichte stehen. Allmächtiger Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass das die Perspektive ist, dass wir dich haben, dass du eine Tatsache bist und dass du dich um uns kümmerst, Herr. Und wir danken dir, dass du uns so zusammengestellt hast und dass du uns durch dieses Jahr hindurch getragen hast und dass wir uns darauf auch für das neue Jahr verlassen dürfen. Herr, so ziehen wir jetzt mit dir hinein und wir befehlen uns unter deinen Schutz. Wir flüchten uns in deine Geborgenheit und wir verlassen uns auf deine Macht und auf deine Treue. Und lass uns als Gemeinde und auch als Einzelne ein Segen sein für unser ganzes Land, Herr, das in diesen Tagen so gebeutelt ist. Bitte erbarme dich über uns. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.